A very warm welcome to Sustainability and Excellence, the podcast about organizational excellence, sustainable development and CSR. And here is your host, Alexander Hertzner.
Herzlich willkommen zurück zur ersten richtigen inhaltlichen Episode dieses Podcasts Sustainability and Excellence. Und ich freue mich außerordentlich, dass ich gerade für die Premiere der Podcast-Reihe meinen geschätzten Freund und Kollegen Christian Forstner begrüßen darf. Und lieber Christian, würde dich bitten, dich kurz in ein paar Sätzen vorzustellen.
Danke, Alexander. Ja, ich bin Kernphysiker, habe in Zürich studiert, dort promoviert und war dann 25 Jahre bei Siemens. Lange Zeit in der Energietechnik, dann mehr im Management und bin auf diese Weise in dieser großen Organisation mit dem Thema Exzellenz zusammengekommen, indem ich es dort dann auch eingeführt habe, in einer großen, im großen Teil, und habe mich dann vor 20 Jahren teilselbstständig gemacht, weil mir das Siemens-Leben dann nicht ganz ausgereicht hat. Vor 7 Jahren bin ich dann bei Siemens weg und bin jetzt nur noch selbstständig unterwegs, weltweit. Meine Aufgabe sehe ich darin, Organisationen weltweit dabei zu unterstützen, besser zu werden, exzellenter zu werden. Dazu bin ich beispielsweise beim großen Automobilunternehmen in China oder auch bei einer staatlichen Organisation im Mittleren Osten unterwegs, also ganz verschiedene Branchen, Profit, Non-for-Profit. Und das Interessante ist, weil ich das jetzt schon seit 20 Jahren mache, dass ich feststellen kann, Grundprinzipien von Exzellenz sind überall die gleichen. Also nicht landesspezifisch, nicht kulturspezifisch und auch nicht branchentypisch, sondern ganz bestimmte Prinzipien, wie diese, die wir dann später besprechen werden, lieber Alexander, Ursache-Wirkung beispielsweise oder auch das Thema Stakeholder, Interessensgruppen, sind praktisch identisch. Und deshalb ist es eben möglich, dass man Good Practice, also gute Erfahrungen von einer Branche, einem Land, einer Organisation auch irgendwie in andere übertragen kann. Und das ist der große Wert, den ich auf diese Weise dann anderen Organisationen weitergeben darf.
Und noch etwas bringst du mit, was dich ganz besonders auszeichnet, nämlich die Expertise, dass du das aktuelle EFQM-Modell ja mitentwickelt hast und du ja auch für diese Organisation in Brüssel tätig warst. Das heißt, ich glaube, es gibt weltweit sehr, sehr wenige Menschen, die sich mit dem Thema Exzellenz so fundamental auseinandergesetzt haben wie du. Und von dem her, glaube ich, starten wir doch gleich rein, uns mit ein paar Themen Exzellenz, Stakeholder-Bezügen auszusetzen und auseinanderzusetzen und dann zu fragen, wie wir denn das ganze Thema in einem Unternehmen entwickeln können. Auf die Episoden freue ich mich, auf die nächste ganz besonders, und ich glaube, du wirst ein öfterer Gast in dieser Sendung sein. Vielen Dank dafür. Also für mich stellt sich ja immer die Frage beim Stakeholder-Management, was machen wir mit den Shareholdern? Sind jetzt die Shareholder Stakeholder oder sind alle Stakeholder automatisch Shareholder? Also es ist nur ein Buchstabe Unterschied, aber hat das so eine enorme Bedeutung?
Klingt sehr ähnlich, ist ganz unterschiedlich. Stakeholder sind alle die Interessengruppen, die an der Organisation, am Unternehmen irgendein Interesse haben.
Und umgekehrt, alle Anspruchsgruppen, die auch kein Interesse haben, aber dann indirekt von der Organisation und durch ihren Handlungen beeinflusst werden.
Exakt, genau so ist es. So. Und die erste Interessens- oder Anspruchsgruppe, ist genau das Gleiche, wären jetzt die Mitarbeiter zum Beispiel. Mitarbeiter in einer Organisation, Profit oder Not-for-Profit, haben ein Interesse an der Organisation. Interesse könnte zum Beispiel sein, regelmäßiges Gehalt, ordentlicher Arbeitsplatz. Mitarbeiter in der Organisation, Kunden, sind eine andere Anspruchsgruppe von draußen. Der Kunde bringt das Geld. Der Kunde bekommt die Produkte und zahlt. Und dafür bekommen die Mitarbeiter ihr Geld. Und jetzt verstehen wir auch, wie die Shareholder reinkommen. Wenn die Organisation eine Aktiengesellschaft ist, dann gehört im Grunde genommen die Organisation, das Unternehmen, den Aktionären, den Shareholdern, einfach der englische Begriff für Aktionäre. Das heißt, wir sehen, die Shareholder sind einfach nur eine von vielen Anspruchs- oder Interessensgruppen einer Organisation.
So, jetzt gibt es aber doch die gesamte Shareholder-Theory, also den Rapoport-Ansatz, der sagt, oder auch ein bekanntes Zitat, die einzige soziale Verantwortung von Unternehmen ist, to maximize its profits, das heißt, diesen Share für die Aktionäre doch größer zu machen. Und dann haben wir aber einen kleinen Konflikt mit unseren Mitarbeitern, weil wenn ich denen ein höheres Gehalt bezahle, bleibt der weniger für die Aktionäre übrig.
Ich würde sagen, kein kleiner Konflikt, ein riesengroßer Konflikt. Und im Grunde genommen haben bereits in den 80er Jahren Kaplan und Norton mit der Balance Scorecard genau an der Stelle einen großen Unterschied gemacht, indem sie gesagt haben, es kann doch nicht immer nur um den Profit gehen, das ist nicht wirklich nachhaltig. Und aus dem Grund ist damals die Balance Scorecard schon mal entstanden, die nicht wirklich gut ausgewogen ist aus heutiger Sicht, aber immerhin den Topf aufgemacht hat und gesagt hat, neben den Shareholdern gibt es die Mitarbeiter, es gibt die Kunden und es gibt noch weitere Perspektiven, die eine Rolle spielen. Und die gnadenlose Orientierung am Profit kann eine Zeit lang für eine Organisation sinnvoll sein, aber nur wenn man aufs Geld schaut, ist aber insgesamt nicht nachhaltig.
So, und dann sind wir eigentlich hier genau bei der Brücke zwischen den Stakeholdern. Wenn wir also alle Stakeholder-Interessen irgendwie so unter einen Hut bringen wollen, dass wir dann hier mit Business Excellence doch einen Methodenansatz oder einen Werkzeugkasten finden würden, mit dem wir genau alles rausholen können aus einer Organisation, was es denn zum Rausholen gibt, oder?
Richtig. Die Grundfrage ist hier natürlich, gibt es tatsächlich von den vielen Interessensgruppen einige, die wichtiger sind als andere? Wie gerade diskutiert, könnten es die Shareholder sein, vielleicht tatsächlich. Und Mitarbeiter, Kunden wären unwichtiger. Oder kann man sich eine Situation vorstellen, wo die Mitarbeiter die wichtigste Interessensgruppe ist und die anderen Interessensgruppen sind vielleicht nicht ganz so wichtig. Und der Vollständigkeit halber vielleicht mal Interessensgruppen. Typischerweise hat man nicht nur Mitarbeiter, Kunden und ja, diejenigen, denen die Organisation gehört. Das kann natürlich auch ein Aufsichtsrat sein, muss ja nicht keine Shareholder sein. Typische Interessensgruppen sind immer auch Lieferanten und Partner der Organisation. Jede Organisation hat Partner und Lieferanten und vergessen wir die Umwelt und die Gesellschaft nicht. Auch die haben ein ganz wichtiges und begründetes Interesse an der Organisation.
So, und dann nehmen wir nur mal das kleine Einfamilienhaus neben der Produktionsanlage, die dann irgendwann im Dreischichtbetrieb irgendein Hämmern oder Sägen oder sonst irgendwelche lauten Geräusche hinnehmen muss, obwohl es kein Kunde der Organisation ist und der Häusle-Eigentümer auch nicht dort beschäftigt ist. Das heißt, da haben wir genau diesen Einfluss auch auf Stakeholder, die Organisation erstmals überhaupt nicht am Schirm hat.
Und es geht noch viel einfacher. Ich sage mal, alles, was mit dem Thema Stakeholder und Excellence zu tun hat, ist im Grunde gesunder Menschenverstand. Die kleinste Organisation, die wir alle kennen, ist die Familie. Und wenn ich jetzt die Familie mir vorstelle, Teile der Familie befinden sich in der Küche und bereiten das Abendessen vor, dann ist da in unsichtbarer Art und Weise auch der Stakeholder Umwelt dabei. Warum? Weil wenn ich koche, kann ich entweder mehr oder weniger Energie verschwenden. Ich kann mehr oder weniger Abfall produzieren. Und ich kann mehr oder weniger Wasser verwenden. Das heißt, auch eine Familie als Mini-Organisation hat Interessensgruppen, die Familienmitglieder. Und dann gibt es Partner, dann gibt es vielleicht Freunde der Familie. Und dann gibt es eben Umwelt und Gesellschaft. Ja? Und auf diese Weise sieht man schon, dass das, was wir da gerade diskutieren, keine Theorie ist, überhaupt nicht, sondern das ist einfach nur Erfahrung und gesunder Menschenverstand.
So, das heißt, wir könnten sogar in unserer Familie Business Excellence machen,
oder? Absolut, dann heißt es nur nicht Business Excellence, dann heißt es Familien Excellence. Den Begriff könnte man lassen. Und danke für den Hinweis nochmal, Business Excellence gilt in gleicher Weise natürlich auch für Organisationen, die nicht profitorientiert sind. Denk mal an ein Ministerium, denk mal an ein Krankenhaus, an eine Polizeiorganisation. Es gibt unendlich viele Organisationen da draußen, mit denen wir ständig zu tun haben, die nicht für Profit arbeiten. Die Begriffe gelten 1:1 genauso und die Prinzipien eben auch.
Du warst ja bei der Entwicklung des EFQM-Modells in der aktuellen Variante mit dabei. Hat denn das Business Excellence überhaupt eine Bedeutung gespielt bei der Entwicklung des neuen Modells?
Wir haben bei der Entwicklung des Modells Version 2013, das ja im Moment noch gültig ist, intensiv diskutiert, wollen wir zwei verschiedene Varianten haben, eine für profitorientierte Organisationen und eins für die anderen und haben uns dafür entschieden damals, wir wollen ein Modell für alle Organisationen haben, bewusst Organisationen, nicht Unternehmen. Und haben dann aber es vermieden, von Business Excellence zu sprechen, weil Business implementiert ja, suggeriert ja, dass es eigentlich geschäftlich ist und damit ist das Profitinteresse vorne. Haben uns also quasi davor gedrückt, haben den Begriff Excellence gewählt, Excellence allgemein zu verstehen. Und haben dann in den Detailausführungen des Modells, kann man ja schön nachlesen, dann aber auf Begriffe verzichtet, die eben 1:1 auf profitorientierte Organisationen nur anzuwenden wären, also das Thema Gewinn, das Thema Marktanteil und solche Dinge. Und dann sieht man, dass wenn man diese Begriffe rauslässt, Business Excellence und Organisations-Excellence sozusagen im weitesten Sinne völlig identisch sind.
Da sind jetzt eigentlich in dem Terminus Business Excellence zwei große Begriffe drin, die wir uns genauer anschauen müssen. Und der Terminus fällt deswegen immer auf, weil wenn ich jetzt nach Literatur suche und auch mal die Suchmaschinen befrage, ich unter Business Excellence natürlich ein paar Suchtreffer finde, wo ich dann auch mal zu EFQM irgendwo eine Verlinkung finde, anders als es jetzt zum Beispiel nur mit der Organizational Excellence ist. Du hast es ja schon angesprochen, beim Thema Business geht es dann hauptsächlich um Profit und das könnte man wieder sagen, dadurch reduziert sich doch der Exzellenzgedanke wieder auf natürlich nur eine Stakeholdergruppe, nämlich unseren Eigentümern der Unternehmung. Das müssen ja nicht nur die Aktionäre sein, das kann ja auch ein Familienunternehmen sein, wo sagt, ich möchte aber meinen Share, meinen Wert des Unternehmens letztendlich steigern. Und der zweite Begriff, der letztendlich mitschwimmt, ist dieser des Exzellenzgedanken. So, und ich glaube, wir müssen jetzt für unsere Zuhörer zwei Baustellen lösen. Die profitdiskutierte haben wir, glaube ich, schon ein bisschen so angesprochen, dass wir sagen, okay, der reine Shareholder-Value-Ansatz ist wohl sehr kurzfristig gedacht. Wir brauchen heutzutage in unseren Gesellschaftsformen ein bisschen breiteren Ansatz. Was jetzt noch fehlt, ist die Frage, wir haben jetzt gerade das EFQM-Modell angesprochen. Was ist eigentlich EFQM? Wie sieht das Modell letztendlich dann auch aus und was bringt mir das? Und die zweite Frage ist letztendlich, wie kann ich das dann in meiner Familie mit EFQM ansetzen und da letztendlich weiterarbeiten? Also ich glaube, wir müssen das Modell erklären und wir müssen erklären, was wir denn unter Exzellenz verstehen. Und ich würde mit Exzellenz erstmal anfangen, bevor wir uns dann mit den Methoden beschäftigen.
Mhm, gerne. Ja, EFQM ist eine Non-For-Profit-Organisation, die es seit 30 Jahren gibt, die eben Organisationen weltweit unterstützt. Mittlerweile ist EFQM auch in China und Indien und in Afrika in der Anwendung und ganz allgemein Organisationen helfen möchte, besser zu werden, exzellenter zu werden. Und die Frage wäre jetzt, wie wird denn der Begriff Exzellenz definiert? Denn den findet man heute auf jedem LKW auf der Autobahn. Jeder möchte exzellent sein, auch der Bäcker um die Ecke macht exzellente Brötchen. Und da hat EFQM schon vor 30 Jahren eine fantastische Definition geliefert. Und die ist ganz einfach mit dem Begriff der Stakeholder verbunden. Heißt, wenn wir alle Anforderungen, alle Wünsche der Stakeholder insgesamt erfassen, da gehören die Shareholder eventuell dazu, da gehören Mitarbeiter dazu und die vorher erwähnten anderen Interessensgruppen. Und ich bringe die praktisch auf den Tisch und schaue mir die an und versuche Konflikte zu identifizieren, denn eventuell wollen die Mitarbeiter mehr Geld, aber die Aktionäre sagen, haben wir nicht. Also es gibt immer Konflikte in der Familie übrigens auch. Denn wenn wir weniger beim Essen machen, wenn wir weniger Energie brauchen wollen, brauchen wir einen neuen Ofen. Den müssen wir uns aber erst kaufen. Also ist hier das Haushaltsbudget, das Familienbudget sofort wieder die andere Seite. Also wir versuchen uns eben zu überlegen, wie können wir Konflikte lösen und bringen die dann in eine Strategie rein. So. Und der Begriff der Exzellenz, der wird von EFQM so definiert, dass man versucht, alle Interessensgruppen gleichermaßen zufriedenzustellen. Was im Grunde genommen unmöglich ist, denn das weiß man in der Familie auch, es kann nicht immer jeder gleichzeitig zufrieden sein, aber zumindest wäre der Anspruch da. Also Exzellenz, indem man versucht, alle Interessensgruppen gleichermaßen zu bedienen und gleichermaßen zufriedenzustellen. Und wenn das jetzt im Moment nicht gelingt, weil man immer irgendwie eine Interessensgruppe besonders in den Vordergrund stellen muss, dann kann man es versuchen, über die Zeit zu schaffen. Und das ist im Grunde der Ansatz. Und das ist ziemlich einmalig. Mir ist kein anderer Exzellenzansatz auf dieser Erde bekannt, der wertvoller als dieser ist, der aber auch anspruchsvoll ist. Ne? Denn zu versuchen, alle Interessensgruppen gleichzeitig zufriedenzustellen, ist ein unglaublich hoher Anspruch, ist aber extrem nachhaltig, weil man auf diese Weise auch Veränderungen dieser Erwartungen mitführt über die Strategie und auf diese Weise immer versucht, sich neu zu optimieren, sodass man dieses Ziel möglichst erreicht.
So, und wenn ich von Zielerreichung spreche und wenn du von Zeitachsen sprichst, du hast das Beispiel mit dem Ofen angesprochen, der ein bisschen energiesparender ist, dafür aber das Haushaltsbudget hat, Jetzt habe ich vielleicht einen Interessenskonflikt mit dem Jahresurlaub, der dafür letztendlich vielleicht ein bisschen kleiner ausfallen muss. So, das heißt, da muss ich jetzt schon wieder ja, mit diesen Widersprüchen umgehen. Das schreit jetzt als BWLer sofort nach, wir brauchen dafür eine Strategie.
Ja, und wir müssen im Grunde genommen, entweder wir sind die Familie oder wir sind ein Handwerksbetrieb, ja, der sich dann zusammensetzt und überlegt, wie gehen wir denn mit der Veränderung um, die da plötzlich jetzt von einer Interessensgruppe reinkommt. Also meine erste Antwort wäre, zunächst mal müssen das Menschen diskutieren, die Verantwortung für die Organisation haben, für das Unternehmen haben, um das es geht. Und entweder ist es eine Familie oder ist es ein Unternehmen oder ist es ein Ministerium. Und es gibt immer Führungskräfte dort und die müssen das diskutieren. Das heißt, die müssen regelmäßig, und wenn ich sage regelmäßig, meine ich etwa zweimal im Jahr mindestens, müssen sie sich Erwartungen der Interessensgruppen besorgen. Ja, können wir später darüber sprechen, wie man sowas macht. Sichten, Konflikte sichten und dann Prioritäten festlegen. Deine Frage. Gibt es dazu ein Tool, das wir verwenden? Sehr schwierig zu beantworten. Die Frage wäre nämlich, macht es überhaupt Sinn, sich da von einem Tool leiten zu lassen? Wir wollen ja nicht pseudowissenschaftlich sein. Wir wollen ja möglichst, und vergessen wir den gesunden Menschenverstand auch nicht, wir wollen ja möglichst eine Lösung finden, die auch wirklich gangbar ist und die nachhaltig ist. Und ein Tool, falsch angewendet oder ein falsches Tool, könnte uns eventuell da auf eine falsche Fährte locken. Und dann machen wir im Endeffekt eventuell was Falsches, und wenn das eine große Organisation ist, dann ist der Schaden entsprechend groß. Meine Antwort darauf wäre, im Prinzip müssen wir uns von dem leiten lassen, was wir tun wollen, was unser Unternehmenszweck ist. Also ganz oben steht ja immer die Vision und die Mission und die Werte der Organisation. Das ist im Grunde genommen erstmal unser Leitgedanke. Danach müssen wir uns ausrichten mit dem, was wir in Zukunft tun. Die zweite Ebene ist im Grunde die Strategie, die vorhandene Strategie. Wenn wir also jetzt Interessensgruppen, Erwartungen irgendwie bewerten wollen, wichten wollen, können wir uns eigentlich nur von diesen Kriterien leiten lassen, von der Vision, von der Mission, von den Werten, die eigentlich langfristig angelegt sind, und dann bestenfalls noch von der aktuellen Strategie, wobei die natürlich letztes Jahr entwickelt wurde oder vor einem halben Jahr. Die ist bereits in der Vergangenheit. Und jetzt müssen wir versuchen, in die Zukunft zu denken, und diese Gewichtung der Interessensgruppen, Erwartungen an einer Strategie ausrichten, wohl wissend, dass die aber in der Vergangenheit definiert wurde. Und da sehen wir jetzt diesen Konflikt, den wir irgendwie lösen müssen. Und ich kann kein Tool sehen, das uns dabei hilft, im Sinne von, ich fülle da Informationen hinein und da kommt die Antwort raus. Ich sehe kein solches Werkzeug. Ich kann mir aber sehr wohl eine Matrix vorstellen. Stell dir vor, du hast in die eine Dimension verschiedene Interessensgruppen, die fünf, die wir vorher genannt haben zum Beispiel, oder vielleicht gibt es auch sechs oder sieben. In die andere Dimension haben wir die strategischen Zielsetzungen, ja, in Bezug auf Mitarbeiter, in Bezug auf Führung, in Bezug auf Produkte, Märkte, was auch immer wir haben. Und in dieser Matrix versuchen wir dann, die Interessensgruppen, Erwartungen zu klassifizieren, zu wichten und kommen eventuell dann auf eine Lösung, dass wir sagen, so, im nächsten halben Jahr müssen wir uns besonders auf die Kunden konzentrieren, weil wir ein neues Produkt in den Markt gebracht haben, um dort erfolgreich zu sein, um wieder investieren zu können, um den Mitarbeitern wieder bessere Arbeitsplätze zu verschaffen. Und so wird ein Schuh draus. Ne? Aber ein Tool, das wir füllen im Sinne von IT, und dann kommt die Lösung raus, und die Lösung heißt 17% Mitarbeiter und 35% Kunde, und die Umwelt fällt einfach mal runter, weil es im Moment nicht wichtig ist, erscheint mir nicht zielführend.
So, das heißt, wenn wir von dieser Matrix bleiben, bei zwei Dimensionen bleiben, dann brauchen wir bei den strategischen Kriterien, die du erwähnt hast, auf der einen Seite brauchen wir dann einen, ich nenne es mal moralischen Filter, einen ethischen Filter, um überhaupt zu prüfen, was ist dieses strategische Kriterium und wie kann ich dieses strategische Kriterium überhaupt meinen Stakeholdern dann am Ende zumuten, um eben nicht dann am Ende des Strategieprozesses dazustehen, zu sagen, so liebe Umwelt, und in 20 Jahren kümmern wir uns wieder um dich, und vorher fällt das ganze Thema eben zugunsten aller anderen Stakeholder raus. Damit müssen wir uns, glaube ich, in einer separaten Folge beschäftigen, wie wir so einen moralischen Filter setzen, wie wir auch letztendlich so ein Werturteil fällen können. Was wir aber noch haben, und das schwingt auch mit, und ich glaube, das müssen wir uns auch in einer separaten Folge widmen. Du hast es angesprochen, gerade deine Kette. Ja, wir wollen ein neues Produkt auf den Markt setzen, deswegen setzen wir den Kunden wichtiger. Und wenn wir den Rückfluss dort haben, den Umsatz haben, den wir wieder investieren wollen, das schreit für mich nach Ursache-Wirkungskette. Und das war ja ein Element des Scorecard-Ansatzes von Kaplan Norton, den du schon angesprochen hast. Und auch mit dem werden wir uns beschäftigen, wie wir in Ursache-Wirkungsketten denken können, damit wir dann auch in unserem Betrieb überlegen können, wo habe ich denn eine Ursache, welche Probleme stecken in den Ursachen, und wenn ich diese Probleme entsprechend unseres Exzellenzansatzes löse, komme ich auch zu einer gewünschten Wirkung, und das bringt natürlich, welche Wirkungen wollen wir überhaupt erzeugen. Das heißt, wir haben viele Themen, über die wir uns noch Gedanken machen müssen, um überhaupt ein bisschen so das Thema Business Excellence begreifen.
Thank you for listening to the podcast. We hope you enjoyed the episode. Find out more in the lectures, seminars or my other channels. Visit visionpluschange.com. Stay excellent and be sustainable.